Klein, aber hart.
Und ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Potter und Potterinnen. Man kann das ja zusammenziehen heutzutage und sagen PotterInnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns, dass wir auch alle wieder versammelt sind hier. Unsere Christine ist da.
Ja, hallo.
Der Michael, hallo. Natürlich, der Michael Klein, hallo.
Guten Tag. Und nicht zu vergessen, unser André. André Hart, der Mann, der hier meistens einen Plan hat.
Nee, eben nicht. Heute nicht, weil nicht. Es ist...
Das sagt er immer.
Ich musste mich heute Morgen wirklich große und sehr umfangreiche Kritik aussetzen, weil ich im bekleckerten T-Shirt hier schon zur Sendung kam. Wir kommen jetzt direkt aus der Morgensendung. Und das beschreibt eigentlich gerade mein Leben. Es ist ein total hektisches Leben, gerade eine irre hektische Zeit. Ganz, ganz viel zu tun. Ich komme morgens nicht mal dazu, mir ein sauberes T-Shirt anzuziehen. Das ist so peinlich. Bitte keine falschen Schlüsse dazu. Ich bin eigentlich viel anders oder ganz anders, aber ich komme so selten dazu.
Also siehst du, aber du bist doch heute Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Diese halbe Stunde, weißt du, hättest du da mal was gegen die Ökologie getan, hättest du dich ins Auto gesetzt, dann hättest du die 5 Minuten gehabt, ein anderes T-Shirt rauszusuchen.
Ja, das stimmt.
Doch, aber auch mal ehrlich, Jungs, braucht es 5 Minuten, um ein T-Shirt rauszusuchen?
Das ist nicht... Bei mir schon. Ich habe mich für die Umwelt entschieden. Weil Männer suchen ja ihre T-Shirts so raus, dass dort ein Berg liegt. Ja, mhm. Also bei mir ist es aktuell so. Und dann musst du ja erstmal so 3-4 T-Shirts durchschnuppern und sagt, okay, das geht noch, oh, das geht gar nicht mehr. Mm, ja, und das, also das braucht schon eine gewisse Zeit.
Du hast so einen Gesamtberg, der ist nicht nach sauber gewaschen und Schmutz.
Genau. Ja, weil Männer sind ja da praktisch und ich glaube, wir sind ja auch die wahren Ökologen, sag ich mal, vorsichtig, weil wir benutzen eben solche Dinge mehrmals.
Aber jetzt, du bist aber nicht der Streber, du hast auch Socken und Unterhosen alles im gleichen Berg, ne?
Nee, Socken und Unterhosen sind extra. Also da bin ich pingelig, muss ich gestehen.
Bei Socken und Unterhosen, da bin ich pingelig. Extra?
Die sind extra, da bin ich pingelig. Also die tue ich dann wirklich, da habe ich so...
Was
so,
ja extra wie?
Also, nee, die lege ich, die sortiere ich extra aus.
Die liegen auf dem extra
Ja, weil die werden wirklich täglich gewechselt. Also da bin ich pingelig. Das, okay. Das finde ich komisch. Ja. Naja, jedenfalls bekleckertes T-Shirt, so sind wir drauf gekommen. Total hektische Woche und... Ach, ich weiß auch nicht. Aber trotzdem, ja, versuchen wir hier natürlich einen kleinen Wochenrückblick zu geben. Jetzt unabhängig von unseren privaten Befindlichkeiten. Selbstverständlich auch ein bisschen kulturelle Orientierung und Diversität wird natürlich groß geschrieben hier in diesem kleinen Podcast für die ganze Familie.
Und da ist es jetzt mit den Wäschebergen, ist es auch wieder schön. Ihr wisst das nicht mehr, wenn man einen Hund hat. Weil auf dem Haufen, wo der Hund drauf liegt, da sollte man nicht mehr rangehen. Also so mache ich das immer da, wo der Hund sich gerne auffällt. Da ist nicht mehr gut.
Weil er sich da wohlfühlt.
Da riecht's gut.
Aber das geht nur, wenn dein Hund dich mag. Weil dann will er ja in deinen Wäschebergen schnuppern und sich all da rumahlen. Ne? Wenn er dich nicht mag, dann liegt er woanders.
Ja. Ich glaube, Hunde mögen immer, wenn es stinkt. Und wenn Essensflecken noch drauf sind. Also in deinem T-Shirt hätten die richtig Spaß.
Ja. Also ich muss mich sehr entschuldigen. Das ist jetzt auch keine Geringschätzung unserer PotterInnen. Aber ihr könnt es ja nicht sehen, Gott sei Dank.
Was ist es denn für ein Fleck überhaupt?
Es ist, warte, kann ich genau sagen, Cassis-Soße.
Was auch immer Cassis-Soße ist.
Wir waren gestern beim Griechen.
Und da gab es Cassis-Soße.
Der Grieche hat Cassis-Soße?
Ja, na klar, Gyros in Cassis-Soße
gibt's nicht. Ach so, ich dachte, die hieß Metaxa-Soße beim Griechen.
Ja, gibt's auch, aber Cassis-Soße auch und also einer der Beteiligten der großen Runde, einer hat gekleckert. Das war gestern Abend schon lustig.
Ja, ja.
Und heute Morgen, weil das Allerlustigste war ja, der kam heute Morgen rein, zum ersten Mal eben mit dem Rad zur Arbeit, war ein bisschen so, guckt so an sich runter und meint, ich habe einen Fleck auf dem T-Shirt. Also offenkundig hat es so völlig vergessen.
Ich habe das vergessen, dass ich mich bekleckert habe, ja, beim Griechen.
Aber Cassis-Soße.
Ja, der Grieche, das ist, die machen halt ganz viel Soße. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Wie war das? Der berühmte Satz, wenn ein Maurer einen Fehler macht, dann kommt Putz drüber. Wenn ein wie geht's weiter? Wenn ein Koch einen Fehler macht, dann kommt Soße drüber. Genau, und wenn ein Arzt einen Fehler macht, kommt Erde drüber. So war doch das. Ja. Und beim Koch war es mit der Soße. Deswegen gibt's, also ich will nicht sagen, dass unser Grieche jetzt ein schlechter Grieche ist oder einen schlechten Koch hat, aber die machen immer viel Soße. Ja, und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich bekleckert, eben auch entsprechend hoch.
Ah, ich mag ja Soße. Ich mag auch viel Soße. Es darf gerne viel Soße. Es ist meistens immer zu wenig Soße. Aber das ist Cassis-Soße
jetzt. Ne?
Ja, aber Cassis-Soße beim Griechen macht mich so ein bisschen stutzig, weil ich hatte mich total auf ein Restaurant gefreut, dass ich irgendwo mal im Internet entdeckt hatte und da wollte ich immer mal hin in der Nachbarstadt und das klang so nach mediterran, Orient, Arabisch. Und ich dachte, oh toll, die haben mal was anderes und da musst du mal hin. Und dann jetzt, als wir uns dann mit Freunden verabredet haben und wollten da hingehen, ich habe das vorgeschlagen, guck dich auf die Speisekarte. Ja, es war Pizza, Schnitzel, Nudeln und Gyros. Die hatten das alles. Und dann habe ich gedacht, oh, nee, das vielleicht dann jetzt, nee, in der Mischung weiß ich nicht.
Was ist denn eigentlich Cassis-Soße, habe ich mich gefragt. Also ich weiß, wie es schmeckt, weil ich hatte es ja gestern
Abend. Du kannst jetzt nochmal probieren.
Na, ich, keine Ahnung, was ist denn
Cassis? Hat ja jemand Google? Micha, du bist
Cassis
hier
ist doch, Auftrag. Ist Cassis nicht so aus, ich dachte, es hätte eher was Französisches, dachte ich.
Aha. Ja, Google mal, dachte
ich. Also dachte,
Cassis. Denken ist nicht wissen.
Cassis-Soße-Rezept. Cassis-Soße-Rezept bei küchengötter.de. So, was sagen die? Ja, ich will die Cookies gucken, ja. Also, schwarze Johannisbeeren.
Entschuldige, dass ich dich unterbreche, das bringt ganz viel Quote.
Meinst du die Küchengötter?
Nee, jetzt oder hier für unseren Podcast, weil ich glaube, so Koch-Podcasts sind ganz groß im Kommen, die sind total im Trend. Ja. Wir könnten einen Koch-Podcast machen.
Das wäre auch schön.
Ja. Aber ja, wir haben es ja jetzt drin. Also deswegen, Michael, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also Cassis-Soße, was hast du gesagt?
Besteht im Prinzip aus schwarzen Johannisbeeren, Puderzucker, Limettensaft und Cassis-Likör. Und Cassis ist, glaube ich, einfach nur anders. Johannisbeeren, oder?
Das hat ganz anders geschmeckt.
Echt?
Ja, Cassis-Soße mit Gyros.
Vielleicht ist
also jedenfalls schöne Grüße an den Griechen. Ich wollte euch auch gar nicht langweilen jetzt mit diesen Fleckgeschichten. Ja, zum ersten Mal mit dem Rad zur Arbeit. Es ist toll, um die Woche jetzt mal ganz kurz Revue passieren zu lassen. Der Frühsommer ist da in Deutschland. Es wird warm, es ist grün. Das ist jetzt vielleicht nochmal für die Chronisten, die das in 100 Jahren nochmal durchhören. Ja, also wir sind heute im 6. Mai. Und draußen ist es einfach fantastisch, einfach wunderbar. Der Frühling hat uns erfasst. Leider ist das auch die einzige gute Nachricht, weil immer noch kein Frieden, immer noch viel, viel Krieg. Gerade in der Ukraine natürlich vor allen Dingen. Und da hat sich leider bis jetzt noch nichts bewegt, auch in dieser Woche nicht. Empörung über den Papst, das war in dieser Woche auch noch ein großes Stichwort. Der Papst hat ja, was hat er sinngemäß gesagt? Ich versuche es jetzt aus dem Gedächtnisprotokoll zu zitieren. Er hat gesagt, wenn die NATO vor der Tür der Russen nicht so gebellt hätte, dann wäre das möglicherweise alles nicht passiert. Und da erntet er jetzt natürlich ganz viel Kritik. Und das Establishment, also das westliche Establishment, sagt natürlich, der hat überhaupt keine Ahnung und er soll sich da raushalten und wie kann er nur und so weiter und so fort. Das war diese Woche. Dann gab es große Aufregung auch, wenn wir jetzt aber kurz beim Thema sind, zu einem Brief, den Intellektuelle und Künstler geschrieben haben, 28 Intellektuelle und Künstler, einen offenen Brief an den Bundeskanzler Scholz, wo sie eben sagen, also ein bisschen vorsichtig sein mit seinen Waffenlieferungen an die Ukraine, das würde ja eher den Krieg verlängern und dem Frieden nicht dienen und möglicherweise auch Deutschland und andere Länder, Europa, die Welt vielleicht sogar möglicherweise im schlimmsten Falle in diesen Krieg hineinziehen. Das wurde viel diskutiert in dieser Woche, sehr kontrovers diskutiert. Die einen sagen so, es geht auch zu diesem Thema ein Riss durch
die Gesellschaft. Aber wenigstens der Bundespräsident hat jetzt mit dem ukrainischen Präsidenten telefoniert. Ach übrigens, das fällt mir jetzt gerade auf. Mir hat letztens mal jemand gesagt, nur noch alte weiße Männer sagen Ukraine. Also es wäre eigentlich die Ukraine, sagt man jetzt seit mehreren Jahren. Und ihr müsst mal drauf achten, André, du auch.
Ich sag Ukraine.
Du sagst Ukraine, aber tatsächlich auch im Fernsehen, wenn du mal schaust oder so von den Politikern, wer Ukraine sagt und wer Ukraine sagt, da geht wirklich ein Generationenriss durch die Bevölkerung. Ja.
Das ist also spannend. Die Jungen sagen Ukraine und die Alten sagen Ukraine. Ich hatte mal gelesen, dass beides geht. Also das tatsächlich
wahrscheinlich beides geht auch beides.
Legitim ist.
Ja.
Aber das
hast du nicht aufgepasst.
Ich habe wieder nicht aufgepasst.
Weil bei uns hier im Sender gab es eine Rundmail, dass wir uns ja geeinigt haben. Es ist ja immer schön, wenn alle im Radio das Gleiche sagen, also alle Redakteure, alle Nachrichtenleute, Reporter, Moderatoren und so weiter. Und wir sagen eigentlich Ukraine.
Das wurde dann auch angewiesen. Also da gab es nicht angewiesen, aber da gab es
nicht. Naja, weil die Kollegen, der eine sagt so und der eine sagt so und dann, keine Ahnung, ist es ja schön, wenn bei einem Radiosender das alle gleich sagen. Und deshalb hat man sich so, also keine Ahnung, haben sich die Redakteure, Redaktionsleiter da mal so zusammengesetzt und dachten, okay, wir sagen Ukraine.
Ich war jetzt völlig verwirrt. Beim ZDF haben sie jetzt irgendwann plötzlich angefangen, immer statt Lviv, das ja auch lustig geschrieben wird, immer unterschiedlich, mal mit V, mal mit W, mal die einen sagen Lviv, die anderen sagen Lviv oder ähnliches. Und früher hieß diese Stadt ja auch mal Lemberg. Und da fing es plötzlich beim ZDF an, dass die dann immer wieder sagten, wir schalten jetzt nach Lemberg zu unserem Korrespondenten. Und da sagten die aber auch Lemberg immer so betont. So ganz eindrücklich Lemberg. Und dann hat der Korrespondent gesagt, ja, hier in Lviv ist es bla bla bla. Und dann fragte sie nochmal nach, wie sieht es denn bei Ihnen in Lemberg so genau aus? Und Und ich habe schon gedacht, das wäre so ein geheimer Code vielleicht. Dass also wenn im Fernsehen Lemberg gesagt wird, dann, weiß ich nicht, greift irgendjemand irgendwen an oder eine Drohne wird losgeschickt. Oder so, weil das auch die einzigen waren. Weil ich immer dachte, mein Gott, das ist doch Jahrhunderte her, dass das mal Lemberg hieß. Warum sagen Sie jetzt Lemberg? Wir sagen doch, also wir haben uns doch auf Lviv inzwischen geeinigt. Und da ja, jedenfalls, ich glaube, inzwischen schwenken sie wieder um und jetzt sagen sie auch wieder Lviv. Ja. Aber zwischendurch immer was Neues.
Was makaber, was Geschichte so macht. Jetzt rollen wieder deutsche Panzer nach Lemberg.
Das
ist alles sehr beängstigend und alles sehr, sehr gruselig.
Schlimm.
Und man kann nur hoffen, dass das bald zu Ende ist. Es ist so die Gleichzeitigkeit der Ereignisse, die mich immer wieder so verstört und irritiert. Ja, einerseits dieser tolle Frühling hier bei uns und alle Menschen sind eigentlich so sich mal so rumguckt, alle relativ gut drauf. Ich meine, gut, die Preise steigen und alles wird teurer und so weiter, aber so insgesamt merke ich schon eine hormonelle Veränderung. Ja, so
in meinem Umfeld.
Ja, die Menschen werden jetzt einfach so ein bisschen aufgeschlossener. Das Thema Corona ist nun endlich noch nicht vorbei. Um Gottes Willen sterben immer noch jeden Tag Menschen, auch in Deutschland, an Corona. Aber es ist jetzt nicht mehr so präsent, vielleicht auch ein bisschen verdrängt durch den Krieg. Aber es ist jetzt durchaus schon da, wo man sagt, es ist einigermaßen beherrschbar, das Thema. Und man merkt so eine gewisse Erleichterung bei den Menschen. Und ja, die Gleichzeitigkeit der Ereignisse und auf der anderen Seite dann diese schrecklichen Dinge dort in der Ukraine. Ja, vielen Dank. In der Ukraine, also furchtbar.
Ja, es ist, aber es ist ja selbst in der Ukraine so, dass du dann in den Städten, die weiter im Westen sind, dass die Menschen in Cafés gehen und im Sonnenschein sitzen und dann natürlich genau wissen, was Sache ist und sich immer darauf vorbereiten. Aber trotzdem, lebt man irgendwie, ne?
Das ist schon alles makaber. Können die nicht einfach eine weiße Fahne hissen? Alle, also die einen, es muss halt einer anfangen mit der weißen Fahne. Und können nicht wir das sein? Also wir, also jetzt im Sinne, können wir nicht zu Volodymyr Zelensky, dem Präsidenten der Ukraine, sagen, ey, komm, jetzt hol die weiße Fahne raus und dann überreden wir die Russen, das auch zu machen. Und dann ist alles wieder gut und dann können die Menschen auch in Kiew und nicht nur im Westen der Ukraine, sondern auch anderswo wieder in die Cafés gehen. Das wäre wahrscheinlich falsch, oder? Ich weiß nicht, also es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen dazu. Die vorherrschende im Moment, wir müssen diesen Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen. Ja, das ist jetzt, glaube ich, so die Meinung, die sich zumindest im Establishment so durchgesetzt hat. Wir dürfen dort keinen Millimeter zurückweichen und Putin darf nicht gewinnen und wir müssen gewinnen und Schlachtfeld, das ist jetzt das Entscheidende und ja, wir kämpfen bis zum letzten Mann, wenn es sein muss. Das ist jetzt, glaube ich, so die Strategie. Habe ich das richtig verstanden? Ich meine ja, ne?
Das weiß ich nicht, aber ich meine, das ist so wie der Brief der dieser Menschen, die den in der Emma veröffentlicht haben, wo ja dann auch ganz viele aus allen möglichen Schichten und nicht nur irgendwelche Intellektuellen dagegen argumentiert haben. Also jetzt das, was du mit der weißen Fahne meinen würdest, wäre dann in dem Bild die vergewaltigte Frau liegt auf dem Boden und sagt, ja, okay, ich lasse es jetzt über mich ergehen und dann ist aber wieder gut und dann lassen wir es gut sein. Also es gehören ja zwei Seiten dazu, ne? Und zu welchem Punkt kommt man dann hinterher wieder zurück? Also sagt man setzt es zurück, so wie es im Januar alles mal war, oder behalten jetzt die Gebiete, die jetzt von Russland erobert wurden, die bleiben jetzt bei Russland, oder geht es ganz zurück bis ins Jahr 2013, oder wo ist da der Punkt? Also ich glaube, mit einer weißen Fahne ist es da wirklich leider nicht getan.
Die Frage ist deshalb so schwer zu beantworten. Klar, ja, gebe ich da absolut recht sofort, ja, gerade mit diesem Bild, mit dieser vergewaltigten Frau, die dort jetzt völlig mehr oder weniger wehrlos dort am Boden liegt. Hast recht, aber es macht es deshalb so kompliziert, weil eben wirklich jeden Tag Menschen sterben. Jeden Tag.
Und
mit der Entscheidung zu sagen, wir entscheiden diesen oder dieser Krieg muss auf dem Schlachtfeld entschieden werden, geht natürlich einher, dass immer mehr Menschen sterben würden. Aber das ist interessant, dass du das sagst mit dem Bild, mit dieser Frau. Das wurde ja, ich habe auch ein Interview gelesen mit Julie C., eine der Unterzeichnerinnen dieses Briefes, also des Briefes, der an Bundeskanzler Scholz gerichtet ist, doch die Waffenlieferungen in die Ukraine, also zumindest schwere Waffen, einzustellen und wirklich jetzt für den Frieden zu wirken und eben nicht für einen Sieg auf dem Schlachtfeld. Julie C., von der ich zwei tolle Bücher gelesen habe, Unter Leuten und über Menschen, und die wurde von einem Journalisten, ich glaube, es war Zeit, ich glaube, ich habe es bei Zeit Online gelesen, tatsächlich mit diesem Bild als erstes konfrontiert, weil er sagte, naja, wirklich Frieden, wirklich aufgeben, ist es denn ein Grund gewesen oder ist es denn ein Grund, wenn eine Frau im Minirock irgendwo durch den Park marschiert, dass man sie einfach vergewaltigt, dass man sich an ihr vergeht als Stärkerer, als Überlegener und ist das legitim, ja, weil weil ja auch in diesem Brief so ein Stück weit die Kriegsgründe ein bisschen differenziert dargestellt wurden. Das finde ich sehr spannend. Und ich glaube, dieses Bild hat man deshalb gewählt, weil eben die Emma, also die Emma-Gründerin, die Alice Schwarzer dort maßgeblich auch mitbeteiligt ist, ja, dass man das so ein bisschen festmacht jetzt so an der Frau, an der vergewaltigten Frau und an dem Stärkeren, an dem Mann, an dem Macho, der sich da vergeht gerade. Also quasi als stellvertretend für Putin, für Russland. Aber da finde ich, also ich weiß nicht, ich finde dieses Bild, was der Reporter da, also oder der Fragesteller, der Journalist gezeichnet hat, das finde ich eben ein bisschen, naja, nicht ganz passend. Ich habe dann so überlegt, vielleicht ist es eher vergleichbar mit einem, also das soll jetzt nicht despektierlich sein, um Gottes Willen, aber vielleicht ist es eher vergleichbar mit einem Schulhof, ja. Wir sind bei einer Abi-Klasse, 12., 13. Klasse, so, also das heißt, die Mädels und Jungs sind so 18, 19. Also 18 Jahre alt, das heißt, vielleicht kann man das ja so die Attribute auch gleichsetzen mit denen von Politikern, das heißt, oder mit den Politikern jetzt, so, also, ne, Testosteron, voller Testosteron, vollgepumpt, ja, überschätzen sich ein bisschen, glauben eigentlich auch schon ganz, ganz viel, wenn nicht sogar alles zu wissen. So, und da gibt's so eine Truppe, so eine Clique, die hängt zusammen, das sind die Guten. Und dann gibt's einen, der immer so ein bisschen der Außenseiter war, jetzt, ja, nennen wir ihn Pavel, keine Ahnung. Und der war immer, aber gehört schon irgendwie zu der Truppe dazu, aber naja, so richtig nicht, aber man konnte schon einigermaßen miteinander umgehen. Und der Pavel, der hatte eine Freundin, eine feste Freundin, ja, ganz große Liebe und so weiter. Und die haben auch viel miteinander gemeinsam geteilt und so weiter. Und jetzt plötzlich wird die Freundin ausgespannt von einem der anderen Truppe dort, ne, von dieser Clique, so. Und da sagt der Pavel, na gut, das ist jetzt so, das muss ich akzeptieren, das ist die freie Entscheidung meiner Freundin, auch wenn ich sie sehr liebe und mich ganz viel mit ihr verbindet und verbunden hat, aber das muss ich jetzt entscheiden, akzeptieren, dass sie eben diese Entscheidung getroffen hat, jetzt dort zum, sagen wir mal, wie wollen wir ihn nennen, zum Stefan zu gehen, sage ich mal, ne, so. Stefan. Okay, das soweit so gut. Aber jetzt passiert Folgendes dort auf diesem Schulhof. Das Mädchen fängt an, immer wieder rum zu knutschen mit diesem Stefan. Und sie lässt sich halt auch öffentlich von ihm, sag mal jetzt mal, unter den Rock fassen. Und sie trägt, keine Ahnung, einen Riesenausschnitt. Und der Stefan, keine Ahnung, die kuscheln und alle stehen drumrum und johlen. Also so diese Truppe, diese Clique und sagen, hey, toll, toll, toll. Und Pavel steht so ein bisschen daneben, ein bisschen abseits. Und wird immer wütender, sagt, ja, ich akzeptiere ja die Entscheidung, dass sie mich verlassen hat und jetzt beim Stefan ist, aber warum muss die sich hier so gebärden? Warum müssen die jeden Tag auf dem Schulhof zelebrieren, dass sie jetzt zusammengehören auf diese Art und Weise? Und vielleicht ist das ja dann durchaus auch nicht ganz irrelevant, dass dieser Grund dazu führt, dass der Pavel dann irgendwann Amok läuft an dieser Schule. Das soll keine Entschuldigung sein. Das würde es nie entschuldigen, dass der Pavel das tut. Das macht ihn nicht zu einem unschuldigen Menschen. Aber es würde zumindest den Amoklauf an dieser Schule erklären, ne, wenn der irgendwann durchknallt. Und da muss man eben jetzt gucken, diese Clique um den Stefan herum, also der Stefan, der jetzt das Mädchen bekommen hat, hätten die nicht eher sagen können zu dem Mädchen, aber eben auch zum Stefan, haltet euch ein bisschen zurück, ihr müsst das ja jetzt nicht so zelebrieren, also das ist ja jetzt, ihr könnt euch auch ein bisschen zurücknehmen und die Tatsache ist da, die wird auch von allen akzeptiert, aber ihr müsst das ja noch nicht jeden Tag auf dem Schulhof ausleben. Nicht, dass da irgendwann noch was Schreckliches passiert. Und das Schreckliche ist ja dann passiert, das heißt, der Pavel ist ausgetickt und ist amok gelaufen. Das ist jetzt so, entschuldigt, dass ich jetzt so aushole und dass ich so einen Vortrag hier halte, aber das ist mir so bei diesem Bild mit dem Minirock immer so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Das ist, finde ich, zu kurz greift. Ja, der kurze Minirock greift zu kurz, sondern da sind ja noch ein paar mehr Sachen im Spiel, die eben zu diesem Krieg geführt haben.
So. Also, möchtest du als Frau was dazu sagen, Christine? Sag mal was als Frau dazu.
Ich soll doch nicht immer so schnaufen. Ich soll doch nicht immer so genervt schnaufen. Nee, ich möchte jetzt, glaube ich, an der
also so stehen lassen. So
jetzt dieser Vergleich. Ja, und ich finde es immer schwierig. Ich weiß nicht, was die richtige Lösung ist. Ich weiß es wirklich nicht. Was ich aber immer schwierig finde, so in der Diskussion, dass jeder so für sich schon mal einnimmt, dass er die richtige Lösung parat hat. Das finde ich gerade so schwierig, also weil wer weiß es denn schon? Wer war denn da? Wer versteht denn das alles? Und selbst wenn wir da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche geschichtlichen Fakten kennen, wissen wir, wie sich das wirklich anfühlt? Und wahrscheinlich fühlt sich es auch nicht für jeden Menschen in der Ukraine gleich an, genauso wie nicht jeder Russe gleich denkt. Insofern, ich habe keine Ahnung, was richtig ist. Solche Vergleiche finde ich prinzipiell ganz, ganz schwierig, weil das vermischt so Dinge, das spricht so die niedersten, also schon wenn ich vergewaltigte Frau höre, da wird ich weiß nicht, das gehört in solche Diskussionen, finde ich, einfach nicht rein, weil es nur emotionalisiert und ja, was sollen wir jetzt machen? Du hast jetzt, keine Ahnung, 10 Minuten gesprochen. Soll jetzt jeder von uns auch 10 Minuten einen Vortrag halten und das anders sehen? Also wo führt's hin? Ja. Die Gesprächskultur, finde ich, leidet so unter solchen Vergleichen.
Ich wollte ja nur was dagegen setzen, weil der Vergleich, ich habe ja also damit nicht angefangen. Ich würde wahrscheinlich auch nie auf die Idee kommen, mir solche Schulhofgeschichten auszudenken.
Ja, du führst es ja aber weiter.
Und zu überlegen, warum läuft ein Schüler dann Amok an dieser Schule? Ja, das ist ja, sondern wie gesagt, man fängt ja auf der anderen Seite, also nicht auf der anderen Seite, also man fängt ja an, solche Vergleiche mit diesem Minirücken und der Frau, die da vergewaltigt irgendwo rumliegt. Das, ich sehe es ganz genauso wie du. Und ich wollte
aber du führst den Vergleich ja weiter. Du machst ja die Welt damit nicht besser, indem du es noch weiterführst.
Ich wollte diesem Vergleich ja nur was entgegensetzen.
Weil aber natürlich emotionalisiert das jetzt total und ich kann mir ungefähr vorstellen, was der Micha jetzt dazu sagt.
Na, also erstmal bei dem Vergleich müsste man, da würde jetzt sofort das Wort Täter-Opfer-Umkehr greifen, nämlich, dass man die Schuld ja der zuschiebt oder denen zuschiebt, die dann hinterher vom Amokläufer erschossen wurden. Das andere ist, also ich finde es erstaunlich, also dass immer wieder du auch da sagst, naja, aber die Russen oder Putin ist ja irgendwie, man muss ja auch verstehen, warum der das tut. So, also wie man in der Situation jetzt, also wir haben ja wirklich die letzten 2-3 Jahre Diskussionen geführt. Es war ja, also als zum Beispiel die Meldung kam, oh, die Gasspeicher in Deutschland sind nicht voll, über die Pipeline kommt so viel, hast du dich aufgeregt, die Grünen, die sind ja sowieso gegen Russland und das stimmt ja nicht und die liefern immer noch und so weiter. Hinterher stellte sich raus, ja, sie liefern genau das, was im Vertrag steht, aber sie bieten kein zusätzliches Gas auf dem Markt an, wie sie es die letzten 40 Jahre getan haben. Sie haben nur ihre Pflicht erfüllt. Hinterher stellt sich raus, oh, siehe da, die Gasspeicher, die von Gazprom, die von Russland betrieben werden, sind erstaunlich leer geblieben über den letzten Herbst schon und über den Winter. So, das sind alles, und wo du immer sofort reflexartig gesagt hast, ach, wieder geht's gegen die armen Russen und wieder und der Röttgen, der pöbelt und die Grünen, die haben Russland als Feindbild und es gab einen Cyberangriff und natürlich waren es die Russen und so weiter. Also du hast immer sofort dagegen gehalten, dass Russland das arme Opfer des Westens ist und dann passiert jetzt die Situation, dass die Welt zittert, weil dieser bekloppte Arsch, der da im Kreml sitzt, damit droht, uns alle in die Luft zu blasen mit seinen Atomwaffen, auch wenn er das vielleicht nicht wirklich vorhat, aber wir haben alle Angst davor und deswegen zucken wir und sagen, nein, man kann da auch nicht Einhalt gebieten. Wir haben 2014 bei der Krim nichts gemacht. Wir haben da alle weggezogen und gesagt, ja, okay, da sind ein paar Ländereien weg, ist egal. Da wurde ein anderes Land interveniert, also sind die reingegangen, haben da was weggenommen. Da haben alle dann irgendwie Schulterzucken gesagt, ist ja weit genug weg, brauchen wir nichts tun. Hauptsache, das Gas fließt weiter, Hauptsache, es geht uns gut. Nicht, dass ich die Lösung hätte und sagen würde, da hätte man was tun müssen. Aber das sind alles Sachen, die wir alle schulterzuckend hingenommen haben. Und jetzt, selbst jetzt, wo der Mann da die Menschen zerbombt, zerschießt, Städte zerschießt, wie es schon mehrere Male passiert ist, fängst du immer noch an zu sagen, ja, man muss aber beachten, dass also die NATO aber auch nicht nett war zu Russland. Ich verstehe es einfach nicht, wie du da jetzt in dieser Situation immer noch anfangen kannst, dann nochmal das Bild nochmal aufzubauen und ja, hätte man nicht und so weiter und so fort. Also ich finde, der Punkt ist erreicht, wo man einfach mal sagen muss, verdammte Kacke, ich werde jetzt echt ausfallen, verdammt, das läuft jetzt gerade alles so aus dem Rahmen, jetzt ist es genug da mit irgendwelchen Erklärungen, was man in der Vergangenheit noch hätte anders machen können. Nein, der Punkt ist überschritten. Der Hund hat zugebissen. Man muss jetzt damit irgendwie klarkommen und kann nicht hinterher noch überlegen, hätten wir vor 10 Jahren mal irgendwie das Futter tauschen müssen, dann wäre das vielleicht alles nicht passiert. Also ich plädiere jetzt nicht dafür, den Hund einzuschläfern. Das ist auch jetzt ein blödes Bild, aber wir können doch nicht immer noch anfangen zu sagen, aber da ist das und hätte man das anders und hier und so weiter und so fort. Also das hilft doch in der Situation, wird es wirklich nicht mehr weiter. Und ich verstehe nicht, wo diese Nostalgie daherkommt, immer noch zu versuchen zu sagen, ach, die Russen sind doch aber gar nicht so und die haben auch große Künstler und was weiß ich. Ja, natürlich alles richtig, aber in der jetzigen Situation, da sitzt ein durchgeknallter Psychopath am Ruder und da jetzt immer noch zu erklären, warum, weshalb, das aber alles gar nicht seine Schuld ist, finde ich völlig daneben.
Da bin ich eben hundertprozentig anderer Meinung, weil man muss diese Erklärung versuchen. Man muss diese nicht versuchen, man muss die Erklärung suchen. damit es beim nächsten Mal nicht wieder passiert. Das, natürlich hast du in allem recht, was du, nein, du hast natürlich nicht recht, dass du mich damit verurteilst, sondern du hast damit recht, dass er durchgeknallt ist, dass bei ihm völlig alle Sicherungen durchgeknallt sind, dass er ein Psychopath ist vermutlich, dass es niemals richtig ist und sein kann, Bomben auf Menschen zu werfen, Menschen umzubringen mit Panzern, Haubitzen, mit Flugzeugen, was auch immer. Das kann nie richtig sein. Niemals, niemals, niemals. Never. Und das ist auch durch nichts zu entschuldigen, genauso wie ein Amoklauf auf einem Schulhof nicht zu entschuldigen ist. Also da gibt's nichts, klar, logisch. Aber wir müssen doch trotzdem nach den Ursachen, nach den Gründen fragen. Und das, was du jetzt gerade machst, das ist so eine Polemik, wie ich sie leider in den letzten Wochen in der Ausschließlichkeit höre in der Öffentlichkeit. Wirklich nur, das ist polemisch. Wir müssen doch fragen, wir müssen uns doch fragen als Gesellschaft und nicht nur national, sondern global, was hat zu diesem Krieg geführt? Welches sind die Ursachen, um nächste Kriege zu verhindern? Das ist doch, ich finde, das ist eine Pflicht, die wir erledigen müssen, die wir tun müssen. Und nicht einfach nur, dieser Psychopath ist durchgeknallt, der muss weg. Wir müssen doch wirklich untersuchen, was ist da schiefgelaufen? Und was ich mache, ist ja eigentlich nur, auch mal, ich meine, ich sage, der Kopf ist rund, damit man eben auch mal die Denkrichtung ändert, damit man auch mal Dinge hinterfragt. Warum zum Beispiel, also man könnte jetzt ganz provokant sagen, eigentlich müssten Schröder und Willy Brandt, um noch weiter zurück in die Vergangenheit zu gehen und wie sie hießen, also diese Friedenspolitik, diese Friedenspolitik auch nach Osten gewandt, eigentlich müssten die heute noch einen Orden kriegen, weil sie eben genau das Szenario, was jetzt eingetreten ist, verhindert haben. Ja, also das Gegenteil ist der Fall eben mit dieser Polemik und da muss ich sagen, eben auch mit einer Polemik, wie du sie gerade beschrieben hast, mit dieser Polemik werden diese Leute gedisst und ja, die müssen raus aus der Partei und das kann alles gar nicht wahr sein, was die gemacht haben. Man könnte es, wenn man ein bisschen, finde ich, wenn man es zulässt, wenn man die Grenzen im Kopf verschiebt, eigentlich auch genau andersrum lesen und sagen, die haben einen tollen Job gemacht, weil die haben es verhindert. Die haben das, was jetzt ist, verhindert und wollten eigentlich Russland als Partner, ja doch, kann man sagen, langfristig als Partner einbinden in eine europäische Struktur, in eine geopolitische, europäische und globale Struktur. Und sie sind damit gescheitert, weil sie natürlich auch gegen viele Widerstände ankämpfen mussten, allen voran die USA, die immer, immer Interesse daran hatte und hat, dass Europa mit Russland nicht wirklich zu einer großen, starken Einheit zusammenwachsen. Das war immer im elementaren Interesse der USA. Und ich will in keiner Weise hier den Putin verteidigen und sagen, das, was der macht, ist toll. Und ich will auch nicht nostalgisch werden. Ich will einfach nur sagen, dass es wichtig ist, die Gründe zu beleuchten, wie es dazu kommen konnte, um eben unseren Kindern oder weiß nicht, wie lange dieser Krieg in der Ukraine jetzt noch dauert, um den nächsten Generationen genau eine solche Erfahrung zu ersparen. Das ist doch wirklich wichtig, dass wir danach fragen, wie es dazu kommen konnte. Und es ist einfach zu kurz gesprungen. Es ist einfach zu kurz gedacht zu sagen, der Typ ist ein Psychopath, der ist verrückt und deswegen ist er morgens aufgestanden und hat gesagt, heute fange ich mal einen Krieg an.
So. Gebe ich dir insofern völlig recht, dass man natürlich, ich sag mal, auf der anderen Seite, ich finde uns und die, es ist blöd in dem Zusammenhang. Ich meine, du sitzt nicht im Kreml und ich sitze nicht im Kanzleramt oder sowas. Ich gebe dir aber völlig recht, dass man natürlich auch sich anschauen muss, ist das eigentlich alles so richtig gewesen, wie platt gesagt der Westen mit dem Rest der Welt umgegangen ist und so, gebe ich dir völlig recht. Aber bei dir ist immer so eine Abwehrhaltung, sobald irgendwas kommt, wie eben das Beispiel mit den Gastransporten vor einem halben Jahr, wie zum Beispiel bei Nawalny, warum soll der den vergiften? Es ist von Journalisten nachgewiesen worden, dass FSB-Agenten hinter dem her waren und so weiter. Also, dass hinterher der russische Staat überhaupt gar kein Interesse hatte, da zu ermitteln, was überhaupt Sache war. Da wurde noch suggeriert, wahrscheinlich hat es der Westen sogar gemacht und so weiter. Du hast immer diese ganzen Sachen immer in den letzten Jahren sofort weggeschoben. Das war immer, oh, der Westen ist aber böse zu Russland, was wollen die den armen Russen? Und die Fehler auf der eigenen Seite zu suchen, ja, auf alle Fälle, aber die Entwicklung, die Russland, die Putin genommen hat in den vergangenen 20 Jahren mit der Anhäufung von Reichtümern, mit dem Ausschalten sicherlich am Anfang von Oligarchen, was ja sicherlich im Sinne der Demokratie nicht schlecht war, aber auf der anderen Seite sich da seinen eigenen Machtzirkel dann zu bauen und selbst das ganze Geld einzusacken, ist ja was ganz anderes. Das alles wird ja nicht beleuchtet oder dass eben die Pressefreiheit immer mehr eingeschränkt wurde. Auch darüber haben wir diskutiert. Wir haben noch kurz vor Kriegsausbruch, hast du gesagt, naja, wir müssen da noch gucken, die machen ja noch nicht so lange Demokratie und dann muss man vielleicht, das darf man das auch alles nicht ganz so auf die Waagschale legen, wie es in Russland zugeht, wie in anderen Demokratien, die schon seit 100 Jahren existieren und so weiter. Du hast ja immer, ich sag mal, alles abgewehrt und nie gesagt, naja, das und das läuft da auch schief oder der Putin macht, dem muss man an der und der Stelle widersprechen oder Einhalt gebieten und so weiter. Deswegen verstehe ich nicht, wie man dann in der jetzigen Situation immer noch sagen kann, ach, wir müssen aber erstmal den Fehler bei uns suchen und wo hat sich der Westen falsch verhalten, um dann zu schauen, wie geht man mit dem Putin um? Also,
ja, wenn ich darauf entgegnen darf, also das würde ich so jetzt nicht stehen lassen, weil also ich habe nicht gesagt, dass die toll sind und dass die großartig sind. Und ich habe auch nicht gesagt, wir müssen erstmal die Fehler bei uns suchen, sondern ich glaube immer so argumentiert zu haben, zu sagen, dass wir eben auch bei uns die Fehler suchen sollten und müssen. Und wir haben eben nur bedingt ein moralisches Recht, uns über einen Fall Nawalny so zu echauffieren, wie wir es getan haben. Sicherlich auch zu Recht. Gleichwohl, und sorry, da sage ich jetzt nichts aus Überzeugung, weil ich irgendwie Putin-Freund oder Versteher bin, sondern weil das ein objektiver Fakt ist. Es ist nicht bewiesen, dass es tatsächlich Stellen waren, Regierungsstellen, die versucht haben, diesen Mann zu vergiften. Es deutet vieles darauf hin, aber es ist schlicht und ergreifend nicht bewiesen. Also du sagst, Journalisten haben da irgendwie recherchiert. Gut, das mag sein, das kann sein, aber es ist definitiv nicht bewiesen. Das ist das eine. Aber ich wollte darauf hinaus zu sagen, wir haben, das war immer der Gedanke, den ich versucht habe einzubringen, haben wir wirklich ein moralisches Recht, uns da in dieser Art und Weise zu echauffieren und geradezu zu empören über einen Fall Nawalny, wenn wir selbst einen Fall Julian Assange haben, direkt vor der Haustür. Auch ein Mann, der seit Jahren und deutlich länger als Nawalny jetzt in Isolationshaft sitzt und jetzt damit rechnen muss, für 175 Jahre in den USA eingesperrt zu werden, weil er nichts weiter gemacht hat, als die Welt über die Kriegsverbrechen der USA aufzuklären. Ich habe lediglich immer versucht, Micha, und deswegen möchte ich deinem Vorwurf kontern, auch die andere Seite zu beleuchten. Ja, weil das, was du sagst, das ist alles richtig, aber das ist mir zu sehr Bild-Zeitungspolemik. Ja? Also wirklich nur immer in diese eine Richtung, immer nur auf eine Seite gucken. Nee. Da sind die Bösen, das sind die Unvollkommenen, da müssen wir was dagegen tun und die haben keine Pressefreiheit und dort ist eingeschränkt und da ist eingeschränkt und selber sich eben nicht auf die Füßchen zu gucken, was ja eben auch nicht alles perfekt ist. Und ich glaube, dass Leute wie Putin sich auf, also innenpolitisch beziehungsweise auch innenmedial, sag ich mal, also bei seinen Medien, die er ja jetzt im großen Teil auch kontrolliert, genau auf solche Fälle wie zum Beispiel Julian Assange beruft und sagt, hallo, was will uns denn der Westen, was wollen uns denn die westlichen Medien, die sollen doch mal vor ihrer eigenen Haustür kehren. Und da habe ich lediglich immer gesagt, dass wir uns da angreifbar machen und habe die Frage gestellt, warum tun wir das? Warum sagen wir nicht jemand wie Julian Assange, wir sind besser als die Russen. Wir sind besser als diese jungen Demokratien, die viel, viel falsch machen, viele Fehler machen. Und wir können es besser und sind besser und lassen diesen Mann einfach frei und lassen diesen Mann einfach in Ruhe. Nee, machen wir nicht. Wir sperren ihn ein über Jahre und schicken ihn jetzt und liefern ihn jetzt in die USA aus. Also das, ich habe lediglich versucht, immer die andere Seite zu beleuchten, einfach weil ich es eben ein Stück weit auch für mich geklärt habe. Ich bin so ein Zweifler. Ich bin so ein jemand, der eben immer guckt. Ja, ich Dialektik halt. Ich versuche es. Also ich will jetzt nicht mich über dich erheben oder über andere, aber ich versuche es eben immer wirklich nochmal zu betrachten. Das ist lediglich das, was ich gesagt habe. Und wenn ich gesagt habe, Gasspeicher, aber immer wieder, dann ist es ein Fakt, dass vom Bundeswirtschaftsministerium, vom Bundeswirtschaftsministerium noch im Dezember, Januar definitiv bestätigt wurde, jawohl, Gazprom hat alle seine Lieferverpflichtungen erfüllt. Als die Bild-Zeitung eben schon polemisiert hat, Gazprom und die Russen drehen uns das Gas ab. Alle Lieferverpflichtungen wurden erfüllt. Sorry, da kannst du jetzt kommen und sagen, es war anders.
Aber die Gewichtung ist doch, also dieser eine Fall, Julian Assange. Und natürlich, klar, gibt es auch im Westen andere Sachen. Wir brauchen nicht über Guantanamo und so weiter. Da gibt es viele Dinge, die einfach einer Demokratie nicht würdig sind und die menschenverachtend sind. Punkt, aus, Ende. So, aber das ist dieser eine Fall, den du dagegen setzt, wenn in Russland, ich weiß nicht, wie viele Journalisten inzwischen ermordet wurden. Da kannst du Listen nachschauen, die plötzlich verschwunden sind, wo Redaktionen dicht gemacht wurden. Inzwischen jetzt ja nun wirklich kein freies Medium mehr oder ich glaube noch eins, das aber im Prinzip auch nichts mehr sagen darf. So, und das wird alles weggewischt mit dem Argument, naja, wir haben ja Julian Assange im Knast sitzen. So, dass in Russland da also dass das System ist und nicht wie im Westen Einzelfälle. Du kannst jetzt nicht behaupten, dass in den USA oder dass in Deutschland die Journalisten Angst haben müssen, dass sie irgendwie ihre Meinung sagen und dann am nächsten Tag Besuch vom MAD oder sonst was bekommen und verschwinden im Knast. Das ist eine andere Situation. Und das zu vergleichen mit diesem einen Fall Julian Assange oder eben jetzt, dass das Regimekritiker plötzlich an Vergiftung sterben, das ist in Deutschland auch noch nicht vorgekommen. Das ist auch in den USA nicht vorgekommen. Das passiert in Russland und zwar nicht nur einmal. Und ja, liest ihr die Berichte der Journalisten, also von unabhängiger Stelle mal durch, dann sind da schon sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass das jetzt nicht einfach nur irgendwie ein Hobbymörder sein kann. Genau das Gleiche mit den Cyberangriffen und so weiter. Und dass das immer alles wegzuwischen, zu sagen, ja, aber die andere Seite und ich wege das ab und so weiter. Aber alles immer so gleich wegzubügeln und zu sagen, naja, aber so viel besser sind wir ja auch nicht. Da muss man doch einfach auch mal Ross und Reiter benennen und sagen, nein, das ist kein Staat, der auf Augenhöhe ist, wenn man das mit Demokratiemaßstäben misst. Inzwischen ist es eine Diktatur, vorher war es eine Autokratie. Und da dann immer zu sagen, ja, weil wir müssen uns vernünftig mit denen an den Tisch setzen, weil der ist nicht gut behandelt worden und so weiter. Ich verstehe es einfach nicht.
Das müssen wir, Micha, das ist genau der Punkt. Wir können doch jetzt nicht auf jede Diktatur Bomben werfen. Wo kommen wir denn da hin? Das überlebt dieser Planet nicht. Das ist doch genau der Gedanke. Du kannst nicht jede Diktatur einfach, das funktioniert ja, nicht. Aber tut mir leid, dann können wir alle sagen, so, das ist der letzte Podcast, den gab. Wenn die Politik dieser Logik folgen würde, dann ist es um unseren Planeten wirklich
arschig. Das meine ich ja.
Also wir müssen mit diesen Menschen leben. Es ist leider so und wir müssen gucken, dass wir das vernünftig hinbekommen irgendwie. Und ich habe immer, wenn du ehrlich bist, habe ich immer dafür plädiert, dass es mehr Sinn macht, solche Länder einzubinden in auch in unsere Werte einzubinden, auch immer wieder über diese Einbindung, zum Beispiel über die wirtschaftliche Schiene, über die Handelsschiene, dass wir sagen, das erreicht die Menschen, den ganz normalen durchschnittlichen Menschen viel mehr, viel eher als irgendeine Polemik, irgendeine westliche Propaganda, die genauso immer in dieselbe Kerbe haut, wie das umgekehrt. Also ja, genauso. Sicher muss man es etwas differenzieren, aber wie es umgekehrt eben passiert. Und daher glaube ich, dass man mit diesen Ländern leben muss, dass wir mit ihnen leben müssen. Und wenn wir es partnerschaftlich irgendwie hinbekommen, dann wird es auf Dauer sicherlich auch eine bessere Welt geben, weil die Menschen von sich aus dann dort eben auch in diesen Diktaturen aufwachen werden. Ja, und ich bin überzeugt davon, wenn es eben diese Annäherungspolitik, diese Ostpolitik nicht gegeben hätte, damals zu Zeiten der beiden deutschen Staaten, hätte es auch so schnell diese Wende nicht gegeben und diese friedliche Revolution nicht gegeben. Nochmal, das entschuldigt alles nicht den Putin. Und das heißt nicht, dass man mit dem jetzt eine dicke Freundschaft knüpfen soll und sagen soll, hey, alles, was du tust, ist richtig und alles ist toll und schon gar nicht Menschen umzubringen, mit Armeen in irgendwelche Länder einzumarschieren. Aber nochmal prinzipiell, jetzt abgesehen von diesem furchtbaren Ereignis, muss man es immer versuchen.
Ja, ich um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Ich plädiere ja auch nicht dafür, den Krieg gegen Russland anzufangen, aber ich verstehe einfach nicht, wie man das dann noch hofieren kann. Also wie man dann sagen kann, ja, wir setzen uns hier, wir nehmen den in den Kreis derer einfach wieder mit auf und wir reden mit dem, als wäre nie irgendwas gewesen. Oder knüpfen da alle Beziehungen wieder so. Und was ist denn die letzten...
Das ist polemisch, Micha. Das, was du sagst, ist polemisch. Das heißt nicht, dass irgendjemand ihn hofieren soll und ihm den roten Teppich ausrollen soll. Das ist, tut mir leid, aber das ist Bild-Zeitungspolemik. Was ich meine, ist trotzdem ein partnerschaftliches Verhältnis schaffen, um diese Menschen oder solche Diktaturen dann eben auch über eine solche Partnerschaft zu kontrollieren. Das hat doch nichts mit freundschaftlich zu tun oder mit wir sehen ihm alles nach oder verzeihen ihm alles oder so. Das tut mir leid, aber es gibt zwischen einem Extrem oder dem einen Extrem und dem anderen Extrem eben noch eine Zone dazwischen und genau die sollte man ausloten. Und genau so, finde ich jedenfalls, sollte Außenpolitik funktionieren.
Aber diese Zone, aber ach, Entschuldigung, ganz kurz, aber diese Zone ist doch in den letzten 20 Jahren immer mehr verschoben worden. Also es gab ja den, nach dem Fall der Mauer, den ganz großen Austausch, den Handel mit Russland, mit den östlichen Ländern und so weiter. Also es ist ja man hat ja diese Theorie gehabt, dass man Wandel durch Handel, dass der Wohlstand sich ausbreitet. Da kann man jetzt kritisieren, dass der Westen oder jedes einzelne Land natürlich nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und natürlich so einen Handel nicht betreibt, damit dem anderen es besser geht als einem selbst. So, das ist natürlich als Prämisse muss man schon mal dazu setzen. Aber das andere ist doch, dass in den letzten 20 Jahren es plötzlich, wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, ja, es ist ja nicht bewiesen, dass es Eingriffe von Russland in Wahlkämpfe gab. Dass Russland Parteien wie die AfD, wie in Frankreich den Front National, immer die Parteien unterstützt, die gegen das bestehende System sind, die gegen die bestehende Demokratie. So, und dass wir all das haben natürlich mit unseren Mitteln laufen lassen, weil du natürlich auch da ganz schwer dann sagen kannst, nee, bis hierhin und nicht weiter. Dass wir hier in Deutschland einen Propagandasender haben mit RT Deutsch oder hatten, wo auch nicht viel dagegen gesetzt werden kann und wir dann immer sagen, ja, das ist für die guten Beziehungen müssen wir das alles aushalten, dass aber gleichzeitig die andere Seite daran arbeitet, bei uns Unfrieden zu stiften, Misstrauen zu säen und die Strukturen zu zersetzen, das ist ja nicht erst irgendwie von jetzt auf gleich von 0 auf 100 passiert, sondern im Laufe der vergangenen 20 Jahre.
Aber du kennst schon die Summe, also ich kenne sie nicht genau, aber ich weiß und das ist auch verbrieft, dass die USA zum Beispiel mit mehreren Milliarden US-Dollar, zum Beispiel auch die Opposition, also vor dem Maidan in der Ukraine unterstützt hat und auch in vielen, vielen anderen Ländern, da gibt es eine, Peter Scholl-Latour hat das benannt mit dem Begriff Revolutions GmbH. Ja, also das heißt, das sind top ausgebildete Leute in den USA mit einer super Logistik und unfassbar viel Geld im Rücken, die halt in Länder reingehen, wo die USA sagen, da müssten wir jetzt mal einen Regime-Change vornehmen. Das läuft alles nicht so, wie wir wollen. Und also wie gesagt, ich berufe mich jetzt auf Peter Scholl-Latour, weitgereister Mann, der hat wirklich jedes Land der Erde besucht und sich sehr intensiv damit beschäftigt. Und der hat das beschrieben. Ich kann jetzt das Buch und die Buchseite nicht genau benennen, aber wie gesagt, er spricht da von der Revolutions GmbH und das heißt, das wirst du jetzt gerade, und da sind wir wieder beim Abwägen. Ne? Das ist halt, das tut mir leid, jetzt bin ich wieder in der Position, so zu wirken, als würde ich Putin verteidigen. Aber Gott, er hat am Ende eben nur mit den Mitteln gearbeitet, mit denen der Westen auch arbeitet. Das tut mir leid, dass ich das schon wieder so sagen muss, aber ich sage es deshalb, weil es so ist. Weil es leider so ist. Und wenn du von Pressefreiheit sprichst, ja, du hast recht, da passieren schlimme Sachen in diesen Ländern. Aber wir haben in dieser Woche das Experiment gemacht, da warst du dabei, wir haben morgens mal durchgescrollt, so alle großen Nachrichtenseiten in Deutschland, also online, ich rede jetzt von online, ja, also angefangen bei der Bild-Zeitung über NTV, über Zeit Online, über FAZ, Süddeutsche und so weiter und so fort. Und immer so die ersten 5, 6, 7 Schlagzeilen einfach mal durchgelesen. Du hast nicht einmal irgendwas gesehen, wo sich ein Journalist kritisch mit diesem Thema Waffenlieferung auseinandergesetzt hätte. Es war alles immer nur, wie wichtig es ist, dorthin zu liefern. Immer nur Stimmen von Politikern, die gesagt haben, wir müssen da jetzt rein, wir müssen mehr Waffen dorthin schicken, wir müssen das Land, also die Ukraine, unterstützen, wir müssen diesen Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen. Also da sage ich, wir haben zwar eine Pressefreiheit in Deutschland, aber wie wird die ausgelebt von den Journalisten? Ist es da nicht möglicherweise, so kann man die provokante Frage stellen, dass viele Journalisten sagen, naja, im vorauseilenden Gehorsam schreibe ich schon mal das, was die anderen jetzt auch alle schreiben, weil ich will ja nächste Woche auch noch mein Gehalt bekommen und mein Haus finanzieren, meinen Wohlstand, meine Komfortzone hier in Deutschland als Journalist nicht verlieren. Ich bin noch nicht bekloppt und schreibe jetzt einen Artikel, der quasi den Stopp der Waffenlieferung befürwortet. Also das passiert nicht. Das ist, also für mich ist es ja auch eine Art Einschränkung der Pressefreiheit. Also diese Stimmen sind relativ selten. Und man muss schon ganz schön suchen, um das zu finden in unserer Presselandschaft. Und es gibt auch ein paar Politiker, die das entsprechend sagen. Michael Kretschmer, das ist der Ministerpräsident von Sachsen, jetzt sehr in der Kritik, der eben zum Beispiel diesen Brief, über den wir am Anfang gesprochen haben, dieser Brief von diesen Intellektuellen und Künstlern, die sich gegen die Waffenlieferung aussprechen, der eindeutig gesagt hat, ja, ganz klar, ich unterstütze diesen Brief, ich bin auch dieser Meinung. Und der hat hinterhergeschoben, dass er den Eindruck hat, dass eben die veröffentlichte Meinung nicht wirklich mit der öffentlichen Meinung übereinstimmt. Und dass man eben aufpassen muss, dass es hier nicht zu einer Diskrepanz kommt. Und jetzt kann man ihm ihm natürlich auch wieder vorwerfen, er ist ein Putin-Freund, aber das ist dann sind wir wieder beim Thema Bild-Zeitungspolitik.
Ja, aber es ist ja auch erstaunlich, dass also eine Zeitung wie die Taz, die mit der FAZ nicht viel gemeinsam hat, die kann ja zum Beispiel dann den Gegenpunkt setzen und so. Und wenn da dann, die ja auch sehr diskussionsfreudig ist und die gerne auch die unterschiedlichsten Meinungen darstellt, eine süddeutsche Zeitung ist sicherlich auch sehr breit aufgestellt und geht nicht immer nur in die eine Richtung. Wenn dann also sehr, sehr viele zu einem Ergebnis kommen, das ist ja jetzt nicht so, dass man in Deutschland als Journalist nicht mal was Kritisches dagegen setzen könnte, was eventuell ja auch neue Leserschaften und großes Interesse bringen könnte. Also ich gebe natürlich recht insofern, dass das der allgemeine Tenor sicherlich in die eine Richtung geht. Man muss der Ukraine helfen, man muss sie unterstützen, eben auch mit Waffen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass das Gegenteil unterdrückt würde. Ja, ist schwierig.
Nein, das stimmt. Nein, das ist richtig. Es wird niemand eingesperrt. Aber du musst eben bei uns auch sehr, 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 sehr genau hingucken, um das Gegenteil zu finden. Und ich habe ehrlich gesagt, gerade jetzt, um auf das Beispiel nochmal zurückzukommen, Michael Kretschmer, also ich habe ehrlich gesagt ein paar kleine, ganz kleine Artikelchen dazu gefunden, aber es ist eben gerade den großen Nachrichtenseiten keine Schlagzeile wert. Das ist, und das ist immerhin der Vize-Bundesvorsitzende der CDU, dass der sich eindeutig gegen den Standpunkt von Friedrich Merz, dem CDU-Chef, ausgesprochen hat. Also das ist eher, das geht dann unter. Wie gesagt, verbietet mir auch niemand, in der Sendung darüber zu sprechen, also jetzt in der Radiosendung, aber wir sind keine Nachrichtensendung, wir können solche Dinge ja sowieso nur anstreifen, also wirklich nur antippen. Aber jetzt ehrlich gesagt, so bei den großen Zeitungen finde ich nichts, also ja, gut, aber ich glaube, das führt jetzt, ich will es nicht abwerten, ja, aber so, schon. Mensch, wir wollten eigentlich einen fröhlichen Podcast und Christine sitzt hier und rollt mit den, nein, sie rollt nicht mit den Augen, das stimmt nicht, das wäre jetzt, das würde jetzt auch, das wäre ungerecht, das zu sagen, aber tut mir leid, wir haben ja eigentlich so viele andere Themen, ja, ich habe zum Beispiel,
wir können es jetzt abbrechen, den Bogen kriegen wir jetzt nicht mehr.
Denkst du nicht?
Na, was willst du jetzt, willst du jetzt, keine Ahnung, über Rapsfelder oder
wir machen alles, wir enden diesen Podcast hier, speichern den ab und dann machen wir noch einen lustigen und dann stellen wir beide online. Einen aber wirklich unter der Prämisse, jetzt geht's um den Krieg und den anderen mit, das ist der Fröhliche.
Ich glaube, das kriegen wir jetzt einfach nicht. Ich meine, wir sind ja auch Menschen. Ihr seid jetzt schon so festgefahren in euren Positionen. Ich habe ja jetzt zugehört, weil ich will jetzt nicht auch noch meine Meinung hinterher schmeißen. Also wenn ihr jetzt in einer Paartherapie wärt, würde ich euch sagen, so jetzt beim Zuhören, nicht immer sagen, du hast doch da immer. Und da hast du doch das und das und dann hast du immer das, sondern versucht's doch mal mit Ich-Botschaften. Versucht's doch.
Das stimmt.
Ihr seid so hart, jeder in seiner Richtung, dass es da schwierig ist, zusammenzugehen. Das kriegen wir jetzt einfach nicht mehr hin. Ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen, glaube ich. Vielleicht die sich das jetzt bis hierher angehört haben, nehmen das dann vielleicht mit in den Abend und diskutieren dann, keine Ahnung, mit Schatzi zu Hause oder in der Kneipe und sagen, hier, der hat das gesagt, der hat das gesagt. Das ist, glaube ich, das Beste, was dieser Podcast jetzt erreichen kann. Aber jetzt über Rapsfelder oder mit dem Rad zur Arbeit zu reden, finde ich jetzt schwierig. Also ich bin raus.
Das Problem ist, wir sind, glaube ich, jetzt gerade ein Paradebeispiel dafür, Micha.
Wie man aufhört, miteinander zu reden.
Ja, wie man aufhört, miteinander zu reden. Ja. Und ich glaube, das lässt sich so überstülpen auf alles gerade, ne? Das so. Und deswegen gehen auch so die Risse so durch die Gesellschaft. Und wahrscheinlich ist es oben in diesen, ganz oben in den Hinterzimmern der Politik, wo ja die Fäden gezogen werden, keine Ahnung, oder von mir aus auch in den offiziellen öffentlichen Repräsentationsräumen der Politik. Wahrscheinlich ist es da ganz genauso, ne? Dass man dann einfach so verhärtet ist, jeder auf seinem Standpunkt. Und du hast recht. Und dann holt der eine Geschichte von vor 10 Jahren raus und der eine von 5 Jahren. Es ist dasselbe Problem wahrscheinlich im Nahen Osten. Und da ist doch letztes Jahr und vor 2 Jahren und vor 4 Jahren und da hast du gesagt und du gesagt. Dann kommt der nächste und sagt, die andere sagt, du hast doch aber auch und dann hast du das und das und das und das. Und so kommt niemand voran. Und dann stehen die auf und nichts ändert sich.
Und alles finden sich und denken dann noch 3 Tage, dass sie sich eigentlich schon
Naja, aber auf der anderen Seite, es ist ja so, wir mögen uns ja noch. Also sprich, wir gehen jetzt virtuell aus diesem Podcast raus und würden anschließend ja jetzt wahrscheinlich, also wenn wir jetzt im gleichen Studio sitzen würden, ich bin ja leider jetzt räumlich von euch getrennt, wir würden ja anschließend Mittagessen gehen und dann uns darüber unterhalten, dass der Fleck auf Andres T-Shirt irgendwie aussieht, die Form von Sizilien hat oder keine Ahnung was.
Komm, ehrlich, das würden wir jetzt nicht machen.
Meinst du nicht?
Jetzt würden wir, wenn wir jetzt hier alle in einem Studio, also wir würden zusammen Mittagessen gehen, sicherlich, aber wir würden nicht über Andres dämlichen Fleck auf dem T-Shirt reden, sondern wir würden das jetzt wahrscheinlich ausdiskutieren und dann sicherlich irgendwo auch eine Lösung finden. Wenn man sich gegenseitig sieht, ist es ja immer noch was anderes. Mhm. Und hier ist es ja auch die, man muss ja, also vielleicht mal so zur Erklärung, so ein Podcast, der Micha ist ja jetzt nicht bei uns, also wir sehen uns ja nicht, wir hören uns nur. Und wenn einer spricht, muss man den anderen ja ausreden lassen. Und wenn dann einer so einen ewig langen Monolog hält, dann gehen natürlich auch Dinge verloren, auf die man eigentlich hätte reagieren wollen. Insofern ist das, glaube ich, auch eine Diskussion, die sich deshalb ein bisschen sehr zuspitzt, weil das eben jetzt hier so eine besondere Situation ist. Ich finde, die Botschaft wäre für alle, die jetzt noch dabei sind, nehmt das mal mit, diskutiert das Thema und keine Ahnung. Also derjenige, der da wirklich eine Patentlösung hat, bitte schreibt zu uns, schickt zu uns, sagt uns eure Meinung. Ich bin da völlig, ich habe keine Ahnung. Ich kann die einen Argumente verstehen, ich kann teilweise die anderen Argumente verstehen. Ich weiß nicht, was richtig
ist. Aber ich glaube,
ich weiß nicht, ob das.
Ich glaube, da sind aber André und ich uns einer Meinung, nämlich, dass wir beide davon überzeugt sind, dass wir es nicht wissen, was das Richtige wäre. Und wir auch, also ich zumindest würde auch sagen, nein, ich.
Naja, doch, ich weiß schon, was das Richtige wäre. Aufhören zu schießen.
Beide.
Jedes einzelne Leben. Ja. Und jetzt, während wir diesen Podcast gemacht haben, sind wahrscheinlich wieder 500 Menschen dort ums Leben gekommen. Sinnlos, weil die sich einfach nicht einig werden.
Die
und da
Frage
macht
ist
es
ja
eben
aber,
keinen Sinn zu sagen, das ist das Arschloch und das ist der Böse und das ist der Despot, sondern man muss eine Lösung finden. Diese Arschloch, Despot und Böse Theorie, die hat im 20. Jahrhundert gegriffen, im 19., im 18., im 17., bei den alten Römern vor 2000 Jahren. Aber das darf doch verfuckt nochmal im Jahr 2022 nicht mehr so sein, dass wir genau dieselben Rezepte anwenden wie vor 2000 Jahren.
Ja, aber André, lass den Finger unten, mach die Nasenlöcher wieder klein. Meinst du, dass es, ich meine, wenn wir kurz auf den Schulhof zurückgehen. Prinzipiell bin ich da bei dir. Also wirklich, Gewalt ist nie eine Lösung. Aber wenn wir auf den Schulhof zurückgehen und da keilen sich 10 Jungs, wenn einer sich mittendrin plötzlich hinstellt und die weiße Rose hochhält oder die weiße Fahne oder wie auch immer und nicht mitprügelt. Ein tolles, hehres Ziel. Aber hören dann wirklich alle anderen auch auf zu prügeln? Ich weiß es nicht. Im besten Fall natürlich ja. Im besten Fall gucken alle dem in die Augen und denken, scheiße, der steht jetzt da mit einer weißen Flagge, dem kann ich doch jetzt keine runterhauen und der Streit ist beigelegt. Im besten Fall passiert das, aber im schlimmsten Fall passiert es eben nicht. Ja. Also ich weiß nicht, was richtig ist, aber ich glaube, wir kommen jetzt hier zu keiner Lösung. Ich möchte jetzt gehen. Ich finde das jetzt hier nicht mehr schön, ehrlich.
Außerdem,
ich finde das echt anstrengend.
Außerdem muss ich euch sagen, ich bekomme gleich eine Tiefkühltruhe geliefert.
So, er hat seine Botschaften in die Welt gepustet und jetzt kommt
Nein,
die Tiefkühltruhe.
Aber ihr habt ja recht. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht der Platz für ein gespieltes Spiel.
Nee, es hätte so schön werden können, Jungs, ehrlich.
Einfach mal so stehen.
Ich hab's geahnt.
Es tut mir leid, ja, ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich war, glaube ich, schuld, oder? Ich habe angefangen.
Ach, es gibt nicht Schuld oder nicht Schuld. Das ist. Ich hoffe nur, dass es in echt anders abläuft. Dass wenn Menschen,
das hoffe ich auch. Ja.
Weil ich beobachte das ganz oft. Und ich hoffe einfach, wenn Menschen zusammensitzen und 1-1 miteinander reden, dass man dann nicht aufhört, sich auszutauschen, sondern dass man dann irgendwie offen bleibt für den anderen und niemanden an die Wand stellt und dann niemand, keine Ahnung, der Putin-Versteher oder hin und her.
Das also ich gebe ehrlich zu, ich glaube, ich hätte das Thema heute nicht angefangen. Also insofern, ja, weil André sagte, er hätte es angefangen, ja, hast du, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich wäre jetzt feige gewesen und hätte es einfach weggeschwiegen, weil ich weiß, irgendwie das große Patentrezept haben wir nicht oder die ganz große Harmonie werden wir da auch nicht hinbekommen. Aber auf der anderen Seite denke ich ja, das, was du jetzt auch gerade sagst im Privaten, ich meine, die Diskussionen, die Risse gingen ja auch in der Corona-Zeit oder gehen immer noch durch viele Familien, ob impfen oder nicht impfen oder ob das harmlos ist oder nicht harmlos und so weiter. Und da sind ja auch ganz viele Gesprächsfäden abgerissen oder wo man dann sagt, nee, da rede ich nicht mehr drüber, weil ich weiß genau, ich komme mit dem anderen auf keinen grünen Punkt mehr. Was jetzt aber bei so einer Diskussion, wie wir sie gerade hatten und so sehr man auch da vielleicht verhakt sein mag, dass du jetzt auch sagst, du hast die Position, du hast die und da nähert sich gerade überhaupt nichts miteinander an. Aber es ist ja zumindest so, dass man die Argumente austauscht und im Idealfall ja auch mal drüber nachdenkt. Was hat der andere gesagt? Wo hat er einen Punkt? Sehe ich Sachen vielleicht falsch oder zu dogmatisch oder so? Zumindest geht's mir dann so, dass ich dann hinterher schon immer mit rausnehme. Ja, wie ist es denn? Ich muss das nochmal abwägen.
Das ist eine tolle Botschaft.
Okay. Also niemand hat Schuld. Wenn überhaupt jemand Schuld hat, dann ist es die katholische
ja,
Kirche.
Ja, da sind wir uns einig.
Ich musste ja mit dem Papst um die Ecke kommen, der da gesagt hat, dass wenn die NATO vor der Tür der Russen nicht so gebellt hätte, dann wäre das alles möglicherweise gar nicht passiert. So, aber damit jetzt Punkt, Schluss, aus, vorbei. Wir haben uns lieb. Wir mögen uns trotzdem noch, oder?
Ja. Nein, natürlich.
Ich kommt, Jungs, wir lassen jetzt einfach mal die Einladung stehen, alle, die das jetzt hören und die da irgendwie eine Patentlösung oder vielleicht auch jetzt noch irgendeinen Ansatz haben. Schreibt uns mal, teilt euch mal mit, damit wir auch mal wissen, keine Ahnung, wie seht ihr denn das? Vielleicht habt ihr da auch noch einen ganz anderen Ansatz, auf den wir jetzt nicht gekommen sind.
Das wäre spannend.
So, und jetzt sagt bitte freundlich Tschüss. Ja, lasst es uns jetzt zu Ende bringen. Tschüss.
Können dann diejenigen, die den Patentansatz haben, bitte nächste Woche den Podcast machen, dass wir mal Ruhe haben.
Okay, also.
Tschüss.
Bleibt gesund.
Ach, macht's gut. Tschüss. Wir haben uns
lieb. Wir drücken uns mal alle drei jetzt. Komm, wir drücken uns.
Ja.
So, okay, also.
Ah, mit dem dreckigen T-Shirt.
Tschüss, bis nächste Woche. Oder morgen früh im Radio.
Tschüss. Ciao.